Tag, Christian.
Guten Tag, Herr Kollege Theesen.
So, lass uns doch heute mal, weil wir in Richtung der Klausurenphase gehen, über Stilblüten in Klausuren sprechen. Da erlebt man ja die dollsten Dinger. Zum Schmunzeln, manchmal auch zum Kopfschütteln.
Und zum Weinen manchmal.
Ja, zum Weinen, also manchmal auch zum Verzweifeln, also ohne dass jetzt die Studis ja irgendwie strunzend doof werden oder so. Aber ich glaube, in so einer Stresssituation passieren schon mal interessante Dinge, lustige Dinge, über die man dann, glaube ich, mit ein bisschen Abstand dann doch lachen kann. Steig doch mal ein. Hast du ein gutes Beispiel oder lass uns mal so ein bisschen Ping-Pong spielen, was du so erlebst?
Also mein All-Time-High definitiv ist gar nicht aus einer Klausur, sondern aus einer mündlichen Prüfung. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Also ich habe mitten im Semester, das war ein Kurs, bei dem es, wie eben schon gesagt, eine mündliche Prüfung gibt. Und es ist ein sehr interaktiver Kurs, wo wir eigentlich die ganze Zeit nur Case Studies bearbeiten. Und ich habe die Studenten, wie ganz oft, in Teams aufgeteilt, die gemeinsam diesen Case während der Veranstaltung bearbeitet haben. Und um die so ein bisschen zu kitzeln, anzuspornen, um so ein bisschen Dynamik und so ein bisschen Competition da reinzubringen, habe ich zu den Studis gesagt, nicht ahnend, was ich damit eigentlich gesagt habe. Also Leute, damit ihr jetzt mal ein bisschen Dampf reinkommt, das Team, was als erstes diese Case Study richtig präsentiert, kriegt am Ende des Semesters die Note um ein Level angehoben, um eine ganze Note angehoben.
Oh ja.
Habe ich mit ernster Miene verkündet.
Ist doch schön.
Ja, in Klammern, natürlich habe ich nicht im Entferntesten daran gedacht, dass jemand glauben könnte, dass ich das ernst meinen könnte. Gut, so war es aber nicht. Es kam die mündliche Prüfung. War ein Kandidat, der hat es auch ganz ordentlich gemacht, hat eine 2,3 in der mündlichen Prüfung bekommen, was ganz ordentlich war. Und dann hat er mich mit ernster Miene angeguckt und hat gesagt, ja, 1,3 ist er eigentlich sehr zufrieden mit. Da habe ich gesagt, ja, aber es war ja nur eine 2,3-Leiter. Da hat er vielleicht was falsch verstanden gerade. Also ich hätte jetzt seine Leistung mit 2,3 bewertet, auch mit einem Blick aufs Semester und so weiter, was man da so erzählt. Ah, nee, Herr Kamlott, ich war doch damals in dem Team. Und ich, okay, in welchem Team? Naja, damals bei der Case Study, da haben sie doch gesagt, das Team, was als erstes richtig präsentiert, kriegt eine Note angehoben. Da war ich drin, deswegen kriege ich ja jetzt die 1,3 statt der 2,3. Da war ich wirklich baff, weil ich gemerkt habe, an seinem Gesichtsausdruck, an seiner Gestik, am ganzen Habitus, dass der Mann das total ernst meint. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, so, ich habe jetzt eine ganz, ganz schwere Nachricht für Sie zu übermitteln. Also das wird jetzt wirklich nicht zur Stimmungsaufhellung beitragen. Aber das war ein Witz. Ich wollte damals einfach nur so ein bisschen, dass Sie Gas geben und ein bisschen sich anstrengen, mehr als sonst, und mal so richtig eine dicke, fette Karotte vor der Nase hängen haben. Aber ich kann doch nicht die ganze Semesterleistung wegen dieser 2 Minuten jetzt um eine Note anheben. Also da war er schwer enttäuscht, hat gedacht, dass er sich da bei mir wirklich auf mein Wort verlassen könnte, was man normalerweise aber auch kann. Und dann habe ich aber wirklich mit Ärztin, mir saß eine Assistentin dazwischen, die hat wirklich gelacht, die hat gesagt, das können Sie doch gar nicht ernst meinen. Aber es war ernst. Und zum Schluss waren wir auch alle gut miteinander und hat gesagt, okay, ist jetzt eben so, er kann vielleicht auch ein bisschen meine Seite verstehen, aber so ein bisschen enttäuscht ist er schon.
Ja, okay.
Also das war echt mein Benotungshighlight in mündlichen Klausuren am Umweltcampus, also mündlichen Prüfungen am Umweltcampus.
Ja, das ist ja schön. Also ich habe gerade mal ein Beispiel. Vielleicht fange ich mal an vor meiner Zeit am Umweltcampus, damals noch in Bochum an der Ruhr-Universität, als ich da Doktorand war. Da hatten wir an dem Lehrstuhl, das war der Lehrstuhl für Biophysik, da hatten wir die Ausbildung für die Biologiestudierenden, die dann auch bei uns durchs Praktikum mussten. Und eine Aufgabe, die wir denen gestellt haben, um ein bisschen was zum Rechnen, die sollten über so einen doppelten Dreisatz den Durchmesser von so einem Wassermolekül berechnen. Also wenn du jetzt irgendwie weißt, Atommasse, ne, hast ein Sauerstoff, zwei Wasserstoffatome und kennst die Dichte von Wasser, dann kann man mal so grob abschätzen, die Größenordnung, was ist so der Durchmesser von so einem Wassermolekül. Und reihenweise kamen da Ergebnisse raus, dann tippen sie mal ganz fleißig den Taschenrechner ein und da kommt ein Ergebnis raus wie, also auf der einen Seite so 2 oder 3 Zentimeter. Und ich dachte,
viel Wasser.
2 Zentimeter Durchmesser von einem Wassermolekül. Können Sie das sehen in Ihrer Wasserflasche? Gucken Sie doch mal. Ach so, ja, nee. Oder auf der anderen Seite dann, also Zahlen.
Die trinken alle Bubble Tea.
Ja, wahrscheinlich. Denken die, diese Bubbles, ist ein Molekül. Wahrscheinlich. Also auch dann die andere Seite. Also, Durchmesser von so einem Wassermolekül liegt so im Bereich von, also 10 hoch minus 12 Meter, also Pikometer, also ist natürlich schon sehr klein. Aber dann auch Antworten, die dann irgendwie bei 10 hoch minus, ich weiß nicht, 60 Meter liegen, also jenseits jeglicher physikalischen Größenordnung. Was aber gezeigt, die tippen dann ein, ganz fröhlich in ihren Taschenrechner, rechnen da was, aber verstehen oder interpretieren das Ergebnis überhaupt nicht, sondern schreiben das hin oder sagen das im Inbrunst der Überzeugung und ja, denken so gar nicht drüber nach. Also da haben wir auch uns immer amüsiert so ein bisschen, wenn da diese Antworten kamen. Und dann immer auch immer der Blick von den Studierenden, wenn wir gesagt haben, ja, so 3 Zentimeter ist jetzt auch ein bisschen groß für so ein Wassermolekül. Das tut da weh, wenn man da trinkt. Naja, also von daher, das gibt es tatsächlich überall.
Ja, das erlebe ich auch ständig, dass die Studenten, ich versuche den Studenten das auch immer auch in der Vorlesung schon zu sagen, ich mache ja immer sehr interaktive Vorlesungen, nicht immer zur großen Freude aller Studierenden und diskutiere dann mit denen und dann sage ich, ja, was glauben Sie denn, kann das sein, sagt mir aber auch Gefühl, ist es richtig oder falsch, kommt Ihnen das plausibel vor? Also die Frage sollte man sich natürlich immer, auch in jeder Klausur stellen, klar, dann kommt es auch nicht zu 2 Zentimeter großen Wassermolekülen.
Ja, das ist, also, anderes Beispiel vielleicht direkt hinten dran, weil es ganz gut passt. Also, die spannendsten Stilblüten gibt es eigentlich in der Vorlesung oder in der Klausur zur Energietechnik. Also, da ist eine Aufgabe, da geht es um, wie viel Heizöl man sparen kann, wenn ich ein Einfamilienhaus dämme. Da muss man ein bisschen rechnen. Da passieren mehrere interessante Dinge. Also einmal bei der Dämmung, wenn ich jetzt eine zweite Dämmschicht oder eine Dämmschicht vor die Wand setze, dann muss ich halt berechnen, wie stark sinkt der Wärmeverlust. Das ist im Prinzip Bruchrechnen, also Klausur ist ohne Taschenrechner. Und da muss man irgendwie einhalb. Ja, mag man meinen. Und da muss man also rechnen, im Prinzip so 1/2 plus 1/3 und dann kommt halt raus 2/5. Ne? Also so, wo man denkt, ach Leute, nee, das ist also auch dann diese Klassiker mit Celsius und Kelvin rechnen, aber das sind so Physik, Einheitenspielereien, wo der Physiker sich drüber beömmeln kann und außerhalb dieser physikalischen Nerdwelt ist das nicht so sonderlich spannend. Was ich immer interessant finde, ist, wenn die dann also diese Rechnung machen zur Einsparung von Heizöl, auch da völlig abstruse Mengenangaben. Also ich hatte dann schon in einer Klausur dann vor einiger Zeit dann die Erkenntnis, ja, das Einfamilienhaus würde also pro Jahr 724 Millionen Liter Heizöl sparen.
Das ist ein großes Einfamilienhaus.
Genau, da sind wir eher in der Größenordnung von dem ganzen Land. Also auch da, das hinzuschreiben, klar, in der Stresssituation findet man das dann vielleicht nicht den Fehler, aber ja, das ist dann immer erhellend. Und man fragt sich ein bisschen, was hat man eigentlich in der Vorlesung denen beigebracht, wenn da solche Antworten kommen? Ne? Das erwartet man eigentlich ein bisschen mehr.
Ja, das frage ich mich aber auch wirklich ganz oft. Da habe ich auch ein Beispiel dazu. Ich habe so eine Datei, die heißt Best of Klausur. Habe ich jetzt auch für unser Gespräch heute mal aufgemacht und gucke mit einem Auge immer drauf. Und jetzt, wo du das sagst, da springt mir eins ins Auge. Ich unterhalte mich in FINA mit den Studis über unterschiedliche Finanzierungsinstrumente. Und da gibt es zum Beispiel Business Angels. Das sind in der Regel erfahrene Geschäftsleute, die vielleicht ihr Unternehmen verkauft haben, einen Haufen Geld haben und sich dann wieder an Startups beteiligen. Und es gibt Venture Capital Unternehmen. Das sind institutionelle Investoren, die in Startups investieren. Und ich habe danach gefragt in der Klausur, was sind die Unterschiede in der Investmentphilosophie von diesen Investorengruppen? Da kam die Antwort, naja, die Business Angels investieren nur aus Spaß an der Freude. Und da habe ich gedacht, ach, genau so ist es wahrscheinlich nicht. Aber wie du eben gesagt hast, das kommt ja nicht von ungefähr, das steht auch in keinem Lehrbuch und nirgendwo. Das heißt, offensichtlich ist es so, wie ich das erklärt habe, eng geblieben, dass Business Angels vor allem Spaß dran haben, vielleicht nicht auf die Zahlen und Profitabilität und so gucken, sondern einfach ein bisschen Spaß dran haben, mal Geld zu investieren. Wenn es gut wird, ist toll, da ist der Spaß noch größer. Und wenn es nicht gut wird, ist der Spaß halt vorbei. Also so scheint es ja angekommen zu sein. Da darf man sich auch als Prof natürlich fragen, Mensch, hast du das gut erklärt oder hast du es mittelgut erklärt?
Ah ja, ja, das ist, also da habe ich, da sehe ich auch noch ein Beispiel, auch wieder aus der Energietechnik. Da geht es um die Frage, wo positioniert man in einem Raum die Heizung, um eine, also ein Fachbegriff ist ja die thermische Behaglichkeit zu verbessern. Also so ist der Fachbegriff, ne, du willst es in deinem Raum, im Wohnzimmer oder wenn du da irgendwo sitzt, ist thermisch behaglich haben, ne? Also einfach, dass das nicht zieht, einfach wohlfühlst, wenn du dann da sitzt. Und ne, dann ist es typischerweise so, dass man die Heizkörper immer unter die Fenster setzt, um halt die Kälte, die durch das Fenster reinkommt, direkt erwärmen zu können. Ne? Wenn man mal darauf achtet, ist es tatsächlich immer so, wenn man Heizkörper hat, die sind unter den Fenstern. Mhm. Und dann tatsächlich die Frage, warum ist das so? Sollten dann die Studis erklären in der Klausur. Auch da passieren dann interessante Erläuterungen. Also einmal das Argument, dass die Heizung unter dem Fenster ist, ja, damit der Thermostat der Heizung nicht von der Sonne getroffen wird und dann die falsche Temperatur misst. Was schon, passt nicht ganz. Dann, gut, Begrifflichkeit, es geht dann um eine bessere Beharrlichkeit im Raum statt Behaglichkeit, also so kleine Formulierungsschwächen. Oder sehr schön war dann auch die Erklärung, dass ja dann in dem Raum Hoch- und Tiefdruckgebiete entstehen würden, die sich dann da Genau. Also von daher, aber auch da merkt man, da hat sich offensichtlich noch keiner, der dann in der Vorlesung saß, mal wirklich gefragt, ja, wie ist das denn bei mir zu Hause eigentlich? Warum ist denn die Heizung wirklich unter dem Fenster? Ist das nur, weil das da gerade Platz ist oder hat das auch einen energetischen Sinn? Den hat es natürlich. Aber ja, dann denke ich auch mal, also ich habe das Bild an die Wand geworfen, ich habe es erklärt, wir haben es auch nochmal diskutiert in der Vorlesung. Aber es bleibt dann doch nicht so hängen, dass die Studierenden das dann parat haben. Gut, jetzt haben sie auch die Vorlesungsfolie dann nicht vorbereitet für die Klausur. Aber ich würde eigentlich so ein bisschen erwarten, wenn ich mich für das Thema Energietechnik interessiere, dass ich solche grundlegenden Alltagskenntnisse irgendwann auf der Pfanne habe und das dann vielleicht auch mal, weiß ich, meinen Eltern oder so erklären kann, meinen Geschwistern, Onkel, Tante, warum das so ist. Und ja, manchmal frage ich mich dann, Leute, warum ist das so? Mhm. Warum habt ihr da so eine komische Vorstellung von der Welt? Mhm. Also, hast du noch ein Beispiel?
Ja, ich habe mal eine Fallstudie gemacht, auch in FINA, da ging es um Leasing. Und ich arbeite oft mit Fallstudien, wo ich irgendeine Sachaufgabe, also eine Realsituation beschreibe, und da müssen die Studis dann halt aus diesem Text erstmal die relevanten Punkte rausfiltern, eben Wirtschaftssprache verstehen und damit irgendwas rechnen, eine Entscheidung vorbereiten, irgend sowas. Und da ging es um Leasing und ob jetzt Leasing in diesem Case, ob das eine interessante Option sein könnte. Oft ist es ja so, dass bei Leasingverträgen von Maschinen oder so am Schluss eine Kaufoption mit vereinbart wird, so dass sie dann gegebenenfalls ins Eigentum dessen übergeht, der genau diese Maschine auch braucht und vielleicht jetzt 5 Jahre genutzt hat. So, und da war eine Konstruktion und ich bat dann um eine abschließende Beantwortung. Und jetzt zitiere ich wieder, was dann als Antwort kam, was die richtige Antwort war, erschließt sich eigentlich aus der Antwort, die hier geliefert wurde, auch wenn sie einen kleinen Fehler hat. Es handelt sich um eine sehr günstige Kaufoption, Punkt. Die Anlage hat nach den 3 Jahren Laufzeit einen Wert von 0 Euro und das Unternehmen könnte sie für 390.000 Euro käuflich erwerben. Ich empfehle, diesen Vertrag auszuführen und die Anlage für diesen Betrag zu kaufen. Ja. Da habe ich gedacht, Super, das ist bestimmt ein richtig guter Deal. Eine Anlage, die den Wert, aber das schreibt jemand mit dem Stift, sitzt jemand da und schreibt diesen Satz, Wert 0, ich kann sie für 390.000 Euro kaufen, mache ich, Deal.
Ja. Ja, ja, das, also, ja, ich kann mir genau vorstellen, wie man in dem Moment auf das Blatt Papier guckt und sich denkt, hä?
Ja, ja, ja. Das, aber was es bei mir gibt, ich weiß nicht, ob du sowas auch machst, bei mir gibt es das Phänomen des Gummipunktes. Also, wenn jemand wirklich völlig originell antwortet und lustig ist und vielleicht auch lustig mal mit einer Schwäche umgeht,
ja,
oder so. Und dann kommt es bei mir schon vor, dass ich mir dann ganz viel, wenn der zum Beispiel dann wegen einem halben Punkt an irgendeiner Teilnote vorbeigeschreppelt ist oder so, ja,
ja,
dann gebe ich mir in solchen Fällen, wo ganz offensichtlich der Student großes Verständnis dafür hat, dass Klausurenkorrektur nicht das Allertollste an der Arbeit als Prof ist. Und wenn der, wenn es dem gelingt, mich in dieser mittelmäßig schönen Arbeit ein bisschen zu erheitern, dann wird er auch dafür belohnt und manchmal gibt's dann irgendwie für besonders originelle, clevere Antworten, wo noch irgendeine Gehirnwindung drin ist, die cool ist, aber vielleicht nicht ganz richtig, da gibt's noch einen Punkt. Die habe ich zum, ja, Beispiel mal gegeben für die Benennung des Begründers der Portfolio-Selection-Theorie, das ist eine der grundlegenden Kapitalmarkttheorien bis heute. Der Typ heißt Markowitz.
Hm.
Und dann habe ich gefragt, wer das war. Und dann war es, das war der Mark Krowitz, ein freundlich wirkender älterer Herr mit Brille. In Klammern, könnte auch sein, dass der ein bisschen anders heißt. Aber ich finde, Markowitz und Mark Krowitz ist nah, wow, beieinander.
Ja.
Und der Typ ist wirklich ein freundlich wirkender älterer Herr mit Brille. Und in der Tat, er heißt auch ein bisschen anders, aber so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, ach hopp, komm.
Naja, nee, naja, das mache ich bei mir auch. Wenn ich so grundlegend erkennen kann, dass irgendwo versteckt in den Hirnwindungen das Wissen vielleicht doch vorhanden sein könnte. Genau. Ne? Extra Triple-Konjunktiv. Wir wollen die Studis ja gar nicht rausprüfen. Das klappt dann eigentlich immer, dass man da nochmal den letzten Schritt oder letzten Schubser nochmal gibt. Wobei ich auf der anderen Seite da auch manchmal sagen muss, also wenn da wirklich absolute Leere herrscht, auf, ja, der einen Seite ärgert mich das dann wirklich, weil ich mir denke, ja, warum macht man dann vorne da den Kasper und stellt alles zusammen und diskutiert die Sachen, wenn dann in der Klausur das so lieblos gemacht wird. Dann denke ich mir manchmal auch, oh, also ein bisschen mehr Eigenmotivation würde ich mir da schon erwarten von manchen, ja, Studis. Also
wir, das Gespräch wird ja gerade von ein bisschen lustig auf eigentlich eine ganz ernste Thematik. Das ist auch interessant, sich da mal drüber auszutauschen. Ich glaube, es gibt einen Haufen Studenten, die denken, dass ich voll der harte Hund bin und ganz böse Klausuren stelle, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Das bestätigen auch Leute, die dann nach dem dritten Mal endlich durchgekommen sind und gesehen haben, okay, wenn man mal richtig lernt, ist es irgendwie, ja, doch am Ende alles machbar. Was ich aber finde, und darum bin ich auch hart und bin auch selber, wie du gerade gesagt hast, manchmal auch enttäuscht, wenn ich sag, Mensch, wenn du das jetzt zum dritten Mal schreibst oder so, da würde ich doch so viel Herzblut da reinstecken, um nicht meine ganze Karriere irgendwie ins Feuer zu stellen damit, ja. Mein ganzes Studium, alles, was ich schon gemacht habe, da muss man doch irgendwie viel mehr Gas geben. Aber wenn das nicht funktioniert, wenn es trotzdem nicht funktioniert, muss man auch, glaube ich, und das ist ein bisschen auch unser Job als Prüfender, auch bereinigen, auch wenn sich das, ja, jetzt hart und böse anhört. Aber, ja, wir schützen damit ja auch uns und alle, die viel gelernt haben. Weil ich versuche das manchmal darzustellen, das ist jetzt ein bisschen wahrscheinlich übertrieben dargestellt, aber ich glaube, dann kommt die Message gut rüber. Wenn wir immer weicher werden und immer, die fallen durch, da müssen wir die Klausur noch ein bisschen leichter machen, damit noch mehr bestehen und dann sind wir vielleicht viel zu hart oder sowas. Aber wenn das ein Prozess wäre, der sich so langsam schleichend fortsetzt, dann führt das irgendwann dazu, dass das ein Jodeldiplom ist, das, ja, wir verteilen. Und damit tun wir, glaube ich, allen, die mit Fleiß und viel Einsatz diesen Abschluss errungen haben in den letzten Jahren, keinen Gefallen. Und wir tun uns selber auch keinen Gefallen, weil auch für unsere Reputation, ich habe überhaupt gar keine Lust, irgendwann mir sagen lassen zu müssen, du arbeitest ja an der Clipschule, da besteht ja jeder.
Ja.
Das heißt, wir machen das ja, also ich mache das ja nicht aus Bosheit, ein bestimmtes Level einfach nicht abzusenken. Ich weigere mich da, weil ich sage, das ist auch Teil von Qualitätsmanagement. Und das ist auch Teil sozusagen einer Rufbewahrung. Das ist Markenmanagement, würde ich als BWLer dazu sagen.
Genau.
Und deswegen bin ich da manchmal scheinbar auch in der Art, wie ich argumentiere und so weiter, erscheine ich vielleicht auch für manche ein bisschen hart, was ich aber nicht wirklich bin. Und ich glaube, ich habe gute Gründe, warum ich das so mache, wie ich es mache.
Also ist bei mir ähnlich. Also was sich bei mir, glaube ich, mittlerweile rumgesprochen hat, ist, dass der Aufwand in meinen Kursen sehr, sehr groß ist, weil ich aber sehr viel verlange, weil am Ende nicht nur die Klausur ist, sondern dann die Veranstaltung begleitet wird von Übungsaufgaben in der Regel, die schon aufwendig sind. Keine Frage. Das mache ich aber auch deswegen. Ich hatte relativ am Anfang meiner Zeit als Prof in der Veranstaltung zur Photovoltaik, da hatte ich dann auch einen Kurs und da war dann ein Student, der hat dann seine Abschlussarbeit bei einem Unternehmen geschrieben in der Photovoltaikbranche und dann rief mich irgendwann dann der Geschäftsführer an und meinte, Herr Theesen, hören Sie mal, der Student, den wir da von Ihnen haben, der kann überhaupt gar nichts, der weiß überhaupt nicht, was Strom und Spannung ist, dem müssen wir alles erklären. Ich denke, was? Unmöglich, habe ich alles gemacht, weiß ich genau. Das heißt, offensichtlich war der in der Lage, sich durch meinen Kurs so durchzulaverieren, ohne dass ich merkte, dass der eigentlich keine Ahnung hat. Dann habe ich gedacht, so einen Anruf kriege ich kein zweites Mal. Habe dann die Zügel angezogen, dann müssen wir die nachfolgenden Generationen immer drunter leiden. Aber ich glaube, im Nachhinein, das ist auch immer so das Feedback, was die Studierenden mir dann später geben, ist es so, dass sie sagen, ja, das ist schon eine harte Schule beim Theesen, aber ich habe richtig was gelernt und ich kann es auch später anwenden und bin fit. Und dann mache ich einen Haken hinter. Die Evolutionsergebnisse sind immer unterirdisch bei mir, weil klar, mir kann alle hoch, Workload und ich muss so viel tun. Ich sage mir aber auf der einen Seite, ihr seid freiwillig hier, keiner zwingt euch. Ihr könnt auch 40 Stunden die Woche irgendwo arbeiten. Da ist das Leben auch nicht schön oder nicht nur schön. Und dann vor allem im Masterbereich, wenn ich so überlege, die Vorlesung Energietechnik bei uns bei den Energietechnik-Masterstudierenden, da quäle ich die richtig, da müssen die wirklich richtig ackern in den Übungen. Am Ende kommt noch eine mündliche Prüfung. Und die jammern auch immer, ach, immer so viel zu tun, wir können nichts anderes machen. Dann sage ich, Leute, ihr seid im 9. Semester, ihr steht kurz vorm Abschluss eures Masterstudiums. Und ich vergleiche es mal mit meinem Studium in der Physik, was ich damals in Physik alles machen musste in den Hauptstudium. Da muss man auch mal gequält werden. Denn so entspannt wie an der Uni oder an der Hochschule wird es im Job nie wieder.
Absolut. Und
die Vorbereitung aufs Leben, an der Hochschule kannst du noch mal scheitern. Im Job baust du einmal Mist, heißt es, baust ein zweites Mal Mist und du bist in der Probezeit, dann stellt der Chef den leeren Karton vor den auf den Schreibtisch. Aber das darf man nicht vergessen, dass die Wirtschaft auch, also es sich gar nicht leisten kann, Leute einzustellen, trotz Fachkräftemangel, die nicht bereit sind, Leistung zu bringen. Vor allem als junger Mensch, wenn ich gerade frisch in den Job einsteige. Und wenn wir denen das beibringen und mitgeben, dann ist das, glaube ich, die beste Vorbereitung, die wir denen geben können. Unabhängig jetzt von den Kompetenzen, die die da natürlich haben in den Fächern.
Ja, also unterschreibe ich alles genau so. Und ganz ehrlich, das Problem ist ganz oft, da habe ich mich auch mit einem Studenten, den wir beide sehr, sehr gut kennen, mal lange und intensiv drüber unterhalten. Und der hat zu mir gesagt, Herr Kamlott, ich habe einfach immer ein bisschen vorbereitet und ein bisschen nachbereitet, permanent übers ganze Semester. Ich habe eigentlich fast nie für eine Klausur was gelernt. Und der, über den wir gerade reden, der hat eigentlich fast nur Einsen geschrieben.
Naja, genau.
Also nee, das, wenn man einfach
hat er mir auch erzählt.
Dann wenn man dran bleibt, dann kriegt man es auch hin. Und ganz ehrlich, auch das sage ich in aller Härte. Vielleicht gibt's auch ein paar Leute, für die passt es gar nicht mit Studieren und Klausuren und so weiter. die gibt's mit Sicherheit auch. Und es gibt so coole Jobs, wo, für die man kein Studium zwingend braucht. Und man kann trotzdem total erfolgreich im Leben sein.
Ja.
Und dazu versuche ich auch, die Studenten zu motivieren, auch wenn das manchmal komisch rüberkommt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es gar nicht für jeden der richtige Weg ist.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Aber ich sehe das auch, es ist leider nicht jeder studierfähig, nennen wir es mal so. Es gibt Leute, die tun sich wahnsinnig schwer mit dieser Selbstständigkeit. Ich merke das immer daran, wenn die frisch von der Schule kommen, dann ganz frisch an der Hochschule sind, das ist ja komplett anders als in der Schule. Ne? Also in der Schule, ja, du hast den Klassenverband, der Lehrer kennt dich, der weiß, wie er dich ein bisschen unterstützen kann. Das ist uns an der Hochschule, muss es uns auch ein Stück weit egal, vor allem wenn es große Kurse sind, ob da jemand sitzt oder ob da am Handy spielt oder zu Hause ausschläft, das ist mir pups egal. Die Klausur schreibt der Student, nicht ich.
Ja.
Und das muss man sehr schnell lernen. Und es gibt auch Leute, die brauchen das führende Händchen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Das ist ja gar nicht schlimm. Ich finde es dann immer nur schade, wenn wir dann Studierende haben, die dann 3, 4, 5 Jahre sich im Bachelor quälen, nicht wirklich vorwärts kommen. Da haben wir eine große Zahl an Studierenden, die nicht wirklich vorwärts kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und hat denen dann mal in einem offenen Gespräch zu sagen, so, jetzt geh mal in dich. Was willst du eigentlich im Leben erreichen? Es gibt andere spannende Herausforderungen im Leben ohne Studium. Die können ja dann wiederkommen. Dann können sie eine Ausbildung machen, arbeiten und dann wieder zurückkommen, wenn sie dann sich ein bisschen sortiert und gefestigt haben. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich selber mal hinterfragen muss. Und auch da den Mut zu haben, als Studentin oder Student vielleicht mal mit einem Prof darüber zu sprechen. Also ich habe ja dann doch als Studiengangsleiter, wird ja bei denen nicht anders sein, dann doch immer mal wieder solche Gespräche, eigentlich viel zu selten.
Ja, viel zu, genau das wollte ich gerade sagen, viel zu wenig. Das entsteht ja im Prinzip eher zufällig und ist nicht systematisch. Sowas sollten wir mal ernsthaft drüber nachdenken, dass die Hochschule sich da auch ein bisschen mitverantwortlich fühlt und sowas mehr in einen Prozess einbettet. Ich arbeite zum Beispiel, warum ich darüber nachdenke, ich arbeite eng mit einem sehr großen Steuerberater zusammen, der riesige Probleme hat, Personal zu finden. Hm. Und ich glaube, Leute, die BWL abbrechen, die nicht BWL studieren, so gut hinkriegen, die sind aber trotzdem zum Beispiel hervorragend geeignet, ein guter Buchhalter zu werden, zum Beispiel bei ihm. Ja? Dann werden das vielleicht nicht die Partner, aber es kann auch sowieso nicht in jeder Organisation jeder Partner werden und es will es vielleicht auch gar nicht. Aber die sind vielleicht sehr gut qualifizierte Kräfte für so eine, ich sag jetzt mal so, Mitteldienstkarriere. Ja? Hm. Und dafür gibt es auch einen riesigen Bedarf. Und vielleicht ist es auch ein bisschen an uns als Hochschule, diesen Weg aktiver zu zeigen, wenngleich, ich weiß, ein schmaler Grat. Du willst ja keinem das Gefühl geben, hier, du bist so dappig, wir schmeißen dich jetzt raus, geh mal dorthin. Das darf nie despektierlich sein. Das ist was ein bisschen mit Vorsicht behandelt werden muss, glaube ich.
Ja, also ich habe es tatsächlich mal versucht, so ein bisschen zu systematisieren, dass ich den Studierenden angeboten habe. Die müssen bei uns diese POA-Punkte machen, dieses praxisorientierte Arbeiten. Und den hatte ich dann angeboten, also wenn ihr so ein Mentoring-Programm bei mir macht, das heißt, am Ende des Semesters hatte ich so 3, 4 Leitfragen formuliert und da sollten die dann selber mal 3, 4 Sätze aufschreiben, wie war das so. Also im ersten Semester dann so, wie war der Einstieg ins Studium, habe ich Kontakte geknüpft und so weiter. Und wenn die das 4 Semester lang gemacht haben, dann auch ein kurzes Gespräch mit mir, was ich dauerte 10, 15 Minuten, gar nicht lange, habe ich denen dann dafür diese praxisorientierten Arbeitspunkte gegeben oder das dann einfach bestätigt in dem Prüfungssystem. Und es hat tatsächlich in den Jahren ein Student gemacht. Das heißt also auch da wieder, wie so oft das Problem, die es nötig haben, die nehmen diese Hilfe nicht an.
Ja.
Und die es eigentlich nicht brauchen, die probieren es aus, weil sie sagen, ach, das klingt ja ganz spannend, ich mache das mal mit, vielleicht hilft es mir. Auch da will die Frage, muss man es dann als Zwang machen oder gut, da gibt es auch nicht den Königsweg. Aber ich finde so ein Mentoring eigentlich ganz gut als Konzept, um den Studierenden zu helfen, auch Ängste zu nehmen. Ich meine, jetzt Corona hat auch noch wieder viel kaputt gemacht, was solche Sachen angeht, weil du einfach keine Kommilitonen gefunden hast, mit denen du zusammen eine Lerngruppe machen kannst und solche Sachen. Das fehlt ja alles und kommt erst langsam wieder. Aber auch aus der Erfahrung heraus, wie wir damals studiert haben, also jetzt ich als Physiker bin jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für kooperatives Studium. Die Physiker mögen ja den sozial-autistischen dunklen Raum und den Computer. Aber das kann nicht schaden, denn zum Studium gehört dazu, das Leben zu genießen, Party zu machen, auch vielleicht mal über die Stränge zu schlagen, aber auch mal zu wissen, wann man den Arsch hochkriegen muss und pauken muss. Und es ist schade, wenn diese Motivation fürs Pauken nur durch Angst kommt und nicht durch eine vernünftige Eigenmotivation.
Ja.
Zum Abschluss würde ich noch ein Beispiel bringen, einfach um zu zeigen, dass auch wir als Profs nicht gefeit sind vor lustigen Fehlern. Und leider witzigerweise in meiner Diplomarbeit, die ich damals am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik geschrieben habe, Diplomarbeit ging es um das Bohren mit Laserstrahlung, also um rein theoretische Arbeit, viele Formeln und so weiter. Aber in der Einleitung habe ich halt ein bisschen beschrieben, wie kann ich also Löcher bohren in Metalle mit Lasern. Und die anderen Verfahrenswege ist halt das Schweißen oder das Schneiden mit Laserstrahlen, also irgend so ein Metalldurchschneider oder sowas. Und dann habe ich halt in der Einleitung oder Zusammenfassung, ich weiß es gar nicht mehr, dann Schweißen mit Laserstrahlung, hatte ich das Schweißen ohne W geschrieben. Das findet keine Rechtschreibprüfung und ist natürlich für den Prof, der es dann bewertet, ganz lustig. Und sich denkt, Kacke, also das im wahrsten Sinne des Wortes. Da
gab es den Gummipunkt, Henrik.
Ja, doch, also auch da merkt man, aus mir ist ja doch ein bisschen was geworden. Also das passt ganz gut. Aber ich glaube, haben wir den Studierenden und der Zuhörerschaft doch so ein bisschen, vielleicht noch die Angst genommen vor unseren Kursen oder vor dem Studium allgemein, vor den Klausuren, wenn man da ein bisschen mit Mut, Begeisterung rangeht, auch wenn man sich für eine Thermodynamik oder Mathe oder auch Infina-Klausur vielleicht die Begeisterung vorhinein nicht so groß ist, aber wenn man ein bisschen mit Spaß an der Freude dabei ist, dann klappt das eigentlich auch ganz gut.
Ganz sicher. Na, das ist doch ein schöner Schluss.
Ich denke auch. Ich denke auch. Dann, Christian, würde ich sagen, noch frohes Schaffen.
Jawohl.
Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin.
Bis die Tage, Henrik. Tschüss.
Ciao.